If we think of where all the CO2 came from, it came from underground, right? Fossil oil or from fossil gas. We've opened these reservoirs, taking the carbon out, and now we're basically putting the carbon back into the ground.
Das CO2 war mal im Boden und da soll es auch wieder hin, sagt der Gründer der Schweizer Firma Climeworks, die mit ihren Anlagen CO2 aus der Luft herausfiltert. Jetzt baut der Hoffnungsträger der Branche ein Fünftel seiner Stellen ab und beim CO2 herausfiltern läuft's auch nicht gut. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz von der Taz. Hey Susanne.
Hallo. Ihr hört die Folge vom 23. Mai und das sind unsere Themen für heute. Das Schweizer Unternehmen Climeworks, das mit seinen Pilotanlagen CO2 aus der Umgebungsluft herausfiltert und damit hohe Erwartungen geweckt hat, kann diese Erwartungen nicht erfüllen. Dann geht es um den zunehmenden Bedarf an Landflächen für Klimaschutzprojekte, der nämlich Landraub- und Nutzungskonflikte antreibt, wie ein neuer Bericht warnt. Und am Ende gucken wir auf einen Test von Balkonkraftwerken, also Solaranlagen. Viele fallen im Test durch und wir erklären warum.
Als erstes geht es um Climeworks, ein Unternehmen, das vielen lange als großer Hoffnungsträger beim Klimaschutz galt, aber jetzt enorm strauchelt. Hier geht es um technologische Unterstützung beim Klimaschutz, nämlich um das Heraussaugen von CO2 aus der Umgebungsluft. Dazu hat die Firma zwei Pilotanlagen auf Island gebaut. Und jetzt streicht das Unternehmen aber bis zu 106 Stellen, hat das Unternehmen gerade angekündigt. Insgesamt gibt es nicht ganz 500 Mitarbeitende, das betrifft also jetzt jede fünfte Person, gut 20% der Belegschaft. Die meisten Stellen, nämlich 78, sollen in der Schweiz abgebaut werden. Da kommt Climeworks her. Das ist nämlich eine Ausgründung der ETH Zürich, der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Und so eine massive Reduktion, das deutet natürlich schon mal nicht auf erfolgreiche Zeiten hin. Lass uns da mal auf die Hintergründe gucken.
Ja, genau. Also zu den Stellenstreichungen selbst hat Climeworks nur eine ganz kurze, nüchterne Mitteilung auf die eigene Website gestellt. Begründet wird der Stellenabbau damit, dass es vorher eine akute Wachstumsphase gegeben habe, aber man jetzt, Zitat, auf Beweglichkeit und Effizienz setzen wolle oder die erhalten wolle. Und Climeworks sei aber trotzdem technologisch und unternehmerisch gut positioniert. Und da kommen allerdings ein bisschen Zweifel auf, wenn man sich anguckt, was Climeworks Gründer und CEO Jan Wurzbacher vor ein paar Tagen auf LinkedIn gepostet hat. Er listet da nämlich die Erfolge dieser zwei Anlagen auf Island auf, die CO2 aus der Luft saugen. Und bisher saugen die gar nicht so viel. Die neuere Climeworks hat sie Mammoth, also Mammut genannt. Die gibt es seit 2024 und sie hat in den 10 Monaten bisher netto 105 Tonnen CO2 aus der Luft gezogen. Das ist ungefähr die Menge, die 10 Menschen in Deutschland pro Jahr ausstoßen. Also ja, verschwindend gering im Prinzip. Und bei der älteren Anlage Orca sind es 953 Tonnen. Orca läuft seit 2021, also es sind bisher beides keine Ergebnisse, bei denen man sagen kann, toll, das hilft ja irgendwie in einem größeren systemischen Sinne.
Auch Climeworks bzw. Jan Wurzbacher sprechen von einem Unterschied zwischen theoretischem und tatsächlichem Ergebnis. Also er hatte mehr erwartet. Jetzt muss man natürlich noch das Netto und das Brutto unterscheiden. Du hast es ja gerade schon gesagt, es ist Netto. Das ist also das, was die Anlagen am Ende wirklich fürs Klima gebracht haben. Das ist schon gegengerechnet, dass die Anlagen vor allem durch ihren sehr hohen Energieverbrauch auch CO2 verursachen. Das heißt, die Anlagen haben praktisch schon noch etwas mehr CO2 aus der Atmosphäre gefiltert, als sie verursacht haben, aber man kann ihnen eben nicht den gesamten Klimaeffekt anrechnen. Mammoth zum Beispiel hat in den 10 Monaten 750 Tonnen CO2 aus der Luft gebunden, aber netto bleiben davon, wie gesagt, halt nur 105 Tonnen übrig.
Genau. Und wenn man jetzt noch vergleicht, was die Anlagen eigentlich bringen sollen, dann wird ganz deutlich, dass Climeworks da in der Welt insgesamt und sicher auch bei InvestorInnen schon größere Hoffnungen geweckt hat, als es jetzt einlösen kann. Also Mammoth soll im Vollbetrieb bis zu 36.000 Tonnen CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre entfernen, brutto. Bei Orca sind es 4.000 Tonnen. Und ab 2030 wollte Climeworks jährlich insgesamt 1 Million Tonnen CO2 auffangen und speichern. Also davon ist die Firma wirklich weit entfernt. Und als Grund für die Diskrepanz führt Wurzbacher geplante und ungeplante Ausfallzeiten an, Wetter und Filterverluste.
Climeworks gilt schon als Branchenführer, ist also natürlich auch eine kleine und junge Branche aus weltweit so ungefähr 100 Start-ups, die an solchen Technologien zum CO2 aus der Luft ziehen arbeiten. Direct Air Capture heißt das auf Englisch. Das ist also ein Strang der CO2-Entfernungsvarianten. Im Unterschied dazu gibt es auch welche, die das Treibhausgas nicht direkt aus der Luft filtern, sondern zum Beispiel an Kraftwerke und Industrieanlagen angeschlossen sind und das Treibhausgas da aus Prozessen abfangen sollen, bevor es in die Atmosphäre gelangen kann. Oder auch welche, die zum Beispiel natürliche Prozesse wie die Gesteinsverwitterung, bei denen auch CO2 gebunden wird, beschleunigen sollen. Leider kann man auch bei diesen anderen Sparten nicht sagen, dass da irgendwas bisher im größeren Stil gut funktioniert.
Das ist ja auch gar nicht so überraschend, dass eine Innovation nicht geradlinig entwickelt wird, also dass es da auch mal Rückschläge gibt. Aber es ist eben so, dass zum Beispiel der Weltklimarat in seinen Szenarien zur Begrenzung der Klimakrise immer davon ausgeht, dass wirklich nennenswerte Mengen CO2 wieder aus der Atmosphäre gezogen werden. Eben noch neben der drastischen Reduktion unseres Treibhausgasausstoßes auf praktisch null. Und bei letzterem sind wir als Menschheit bekanntermaßen schlecht. Also im globalen Maßstab gibt es bisher überhaupt keine Senkung der Emissionen. Aber bei ersterem sind wir eben auch überhaupt nicht gut bisher. Und erst recht ist es damit natürlich Quatsch und wahnsinnig gefährlich zu sagen, wir müssen die Emissionen gar nicht so sehr reduzieren. Wir entwickeln ja schon Technologien, um das CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuziehen.
Ein sehr viel größeres Potenzial, um CO2 zu binden als technische Lösungen, haben die sogenannten naturbasierten Lösungen, also vor allem Aufforstungen oder auch das Wiedervernässen von Mooren. Das ist vergleichsweise kostengünstig und auch relativ einfach umzusetzen. Aber auch hier gibt es Probleme und das ist unser zweites Thema heute. Der Punkt ist, ganz einfach gesagt, Aufforstungsprojekte brauchen viel Platz und dieser enorme Bedarf an Landflächen kann zu Landraub in großem Stil führen. Davor warnt nun ein neuer Bericht, der gerade erschienen ist. Erstellt hat den Bericht die Robert-Bosch-Stiftung und der TMG Think Tank for Sustainability. Der Think Tank sitzt in Berlin und auch in Nairobi und setzt sich für eine verantwortungsvolle Landpolitik ein.
Die Kernbotschaft der Studie lautet, wenn Bäume gepflanzt werden, damit Länder oder Unternehmen ihre Klimaziele erreichen, müssen die Landrechte der lokalen Bevölkerung besser geschützt werden, als es bisher der Fall ist, damit solche Projekte eben nicht auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit gehen oder zu Menschenrechtsverletzungen führen. Landgrabbing, also Landraub oder Landnahme, ist schon seit vielen Jahren in dem Zusammenhang ein Problem. Also Regierungen, Unternehmen, Finanzinvestoren kaufen große Landflächen auf, meistens in Entwicklungs- und Schwellenländern, um diese Flächen dann profitabel landwirtschaftlich zu nutzen. Und die ansässige lokale oder oft auch indigene Bevölkerung wird vertrieben. Das ist auch ein juristisches Problem, weil eben gerade deren Landrechte in vielen Fällen nicht formal festgehalten und dadurch abgesichert sind. Und durch Klimakompensationsprojekte ist noch eine weitere Möglichkeit oder ein weiterer Grund sozusagen hinzugekommen, um mit Landflächen Geld zu verdienen. Also man rechnet sich den Klimaeffekt von Projekten zum Waldschutz oder zur Aufforstung an. Das gibt eine bestimmte Menge an CO2, die nicht in die Atmosphäre kommt. Und die entsprechenden Zertifikate verkauft man dann auf den Kohlenstoffmärkten, zum Beispiel an Unternehmen, die sich die CO2-Einsparung dann auf ihre eigene Klimabilanz anrechnen oder sich die Klimabilanz schönrechnen, könnte man auch sagen.
Kohlenstoffmärkte gibt es schon lange. Schon ab 1997 wurden sie mit dem damaligen Kyoto-Protokoll geschaffen. Industrieländer konnten in Entwicklungsländern CO2-Projekte umsetzen und sich den Klimaeffekt anrechnen. Daneben ist auch ein sogenannter freiwilliger Kohlenstoffmarkt entstanden. Dort finanzieren Unternehmen Klimaprojekte meist in Entwicklungsländern und gerne zum Waldschutz. Allerdings mit sehr, sehr laschen Kriterien, sodass um die 90% dieser Zertifikate Schrott waren. So hat es der Erdsystemforscher Friedrich Bohn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung mal gegenüber Klimareporter ausgedrückt. Bei Waldprojekten, so hat er es erzählt, sei das Geschäftsmodell darauf hinausgelaufen, eine möglichst schlimme Entwaldungsgeschichte zu erzählen, um dann, wenn der Wald erhalten bleibt, eine möglichst große Menge gespeicherten Kohlenstoffs zu errechnen und entsprechend viele Zertifikate verkaufen zu können. Recherchen des Fachportals Carbon Brief haben zudem ergeben, dass es bei Kompensationsprojekten in 70% der Fälle Hinweise gibt, dass die Projekte indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften Schaden zufügen, zum Beispiel durch gewaltsame Vertreibungen.
Auch unter dem Paris-Abkommen ist es wieder möglich für Staaten, ja sozusagen mit Klimaschutz zu handeln über solche Kompensationsprojekte. Das regelt der Artikel 6 dieses Abkommens und um den gab es wegen der vielen Fallstricke dabei lange Streit. Also das Paris-Abkommen, das ist ja von 2015 und die Regeln zum Umgang mit dem Artikel 6, die wurden erst letztes Jahr auf dem Klimagipfel in Baku ausverhandelt und ist immer noch nicht alle Details klar. Unter anderem darum wird es dieses Jahr bei der Zwischenkonferenz im Juni geben, die ja jedes Jahr in Bonn stattfindet. Und also es könnte durchaus sein, dass Artikel 6 Verbesserungen gegenüber den eben sehr, sehr laschen Regelungen von vorher bringt. Und ein Problem bleibt aber auf jeden Fall bestehen und das unterstreicht eben die neue Studie. Viele Länder wollen einen Teil ihrer Klimabeiträge mit Aufforstungs- und Kompensationsprojekten erfüllen und die Landfläche, die dafür nötig wäre, um ja, diese Beiträge wie geplant umzusetzen, die ist viel größer, als es realistischerweise möglich ist.
Ja, und die Studie nennt hier auch Zahlen, die sehr eindrücklich sind. Im Jahr 2030 wären 450 Millionen Hektar erforderlich, um all die Aufforstungen umzusetzen, die die Länder in ihren nationalen Klimabeiträgen zum Paris-Abkommen vorgesehen haben. Und im Jahr 2060 sogar mehr als doppelt so viel, nämlich rund 1 Milliarde Hektar. Das entspricht ungefähr der doppelten Größe der EU und ungefähr der Größe der USA oder auch der Größe von China. Also wirklich eine sehr, sehr große Fläche. Gut ein Drittel dieser großen Fläche entfällt laut Studie auf Russland. Das ist jetzt nicht so verwunderlich bei der Größe des Landes. Was mich aber erstaunt hat, war Saudi-Arabien. Dort ist laut nationalem Klimaplan vorgesehen, dass auf rund 200 Millionen Hektar Wald angepflanzt wird, neu angepflanzt wird. Und zwar in den Nachbarländern, also nicht im Land selber, sondern in den Nachbarländern von Saudi-Arabien. Ja, aber auch hier in Europa wird gerade darüber diskutiert, einen Teil der eigenen Klimaziele dadurch zu erreichen, dass man Projekte in anderen Ländern finanziert bzw. Zertifikate zukauft. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es, die deutschen und europäischen Klimaziele sollen auch durch die Anrechnung von CO2-Minderungen in außereuropäischen Partnerländern erreicht werden. Und zwar in einer Größenordnung von maximal 3 Prozentpunkten beim Klimaziel für 2040.
Ja, was sehr Ähnliches schlägt nun auch der EU-Klimakommissar Höxtra vor. Also auf EU-Ebene steht ja gerade die Frage an, erstmal, wie das Klimaziel für 2040 aussehen soll. Minus 90% oder doch nur 88%, was viele Mitgliedsländer tatsächlich wollen. Und Hoekstra orientiert sich nun ja quasi an dem deutschen Koalitionsvertrag und schlägt vor 90% Minderung, aber als Deal sozusagen 2 bis 3 Prozentpunkte können durch Kompensationszertifikate nach Artikel 6 des Paris-Abkommens abgedeckt werden. Und das Problem ist natürlich, je mehr Länder Zertifikate kaufen wollen, um ihre Klimaziele zu schaffen, desto mehr Landfläche ist für die entsprechenden Projekte logischerweise erforderlich. Und das kann, wie die AutorInnen in dieser Studie warnen, einen neuen globalen Landrausch auslösen. Und sie benennen eben auch die möglichen Folgen: Verschärfung bestehender Nutzungskonflikte, Gefährdung der Ernährungssicherheit, Verdrängung lokaler Gemeinschaften und zudem könnten die Rechte indigener Völker untergraben und soziale Ungleichheiten verstärkt werden.
Die Studie formuliert auch Empfehlungen, eine ganze Reihe sogar. Ich nenne jetzt mal nur 3 davon. Besserer Schutz der Landrechte lokaler und indigener Gemeinschaften, das haben wir am Anfang schon genannt. Dann Klimaprojekte sollten nur mit der freien, vorherigen und informierten Zustimmung der betroffenen Gemeinschaften durchgeführt werden. Und verbindliche Standards für CO2-Kompensationsprojekte, um Landraub und ökologische Schäden zu verhindern.
Wir kommen zu unserem dritten Thema und das ist eins, das euch vielleicht auch ja direkt persönlich betrifft, denn es geht um Balkonkraftwerke, also um kleine Solaranlagen, die man im Vergleich zu den größeren fürs Dach relativ einfach, bürokratiearm und billig am Balkongeländer montieren kann. Und ja, entsprechend produzieren sie natürlich auch viel weniger Strom, aber sie erfreuen sich großer Beliebtheit. Und Stiftung Warentest hat jetzt 8 gängige Modelle untersucht und warnt, den Großteil würde sie nicht empfehlen.
Interessant daran ist die Begründung, finde ich. Denn wenn es um Balkonkraftwerke geht, dann steht ja oft im Vordergrund, was bringen die, also wie viel Strom produzieren sie, wann rechnet sich das? Und Stiftung Warentest sagt nun nach dem Test, der Wirkungsgrad war bei fast allen Modellen gut, unter optimalen Bedingungen. Das hängt natürlich stark davon ab, wie viel Sonne die Anlage so abbekommt. Unter optimalen Bedingungen könne man mit Balkonkraftwerken bis zu 1 Megawattstunde Strom im Jahr produzieren. Und das Ganze rechne sich dann teils schon nach 2 Jahren oder sogar noch schneller, falls man von seiner Stadt oder von seinem Bundesland eine Förderung erhält. Kurz zur Orientierung, man kann also Pi mal Daumen sagen, dass ein Einpersonenhaushalt mit einem Balkonkraftwerk theoretisch so ungefähr die Hälfte von seinem Strombedarf decken kann. Das hängt natürlich massiv davon ab, welche Geräte man hat, ob Warmwasser auch noch mit Strom erhitzt wird oder nicht und so weiter. Aber das Problem, das die Stiftung Warentest bei vielen Balkonkraftwerken sieht, ist eines, das mit der Solartechnik an sich gar nichts zu tun hat.
Genau, in vielen Fällen bemängelt die Stiftung Warentest nämlich die Halterung der Anlagen. Also die würden sich bei starkem Wind verbiegen, teils sogar brechen und das ist natürlich fatal, also vor allem, wenn die Halterung wirklich bricht und die Anlage runterfällt. Also es kann ja echt gefährlich sein. Nur 2 Balkonkraftwerke empfiehlt die Stiftung mit der Note gut. Das ist erstens ein Modell von Green Solar mit Gesamtnote 2,2. Das habe einen guten Wirkungsgrad, sei leicht zu montieren und halte dann eben auch stabil. Nachteil, man kann den Winkel der Halterung nicht verstellen. Also das heißt, wahrscheinlich kommt man damit nicht auf die Megawattstunde Strom im Jahr, denn man kann die Anlage eben nicht individuell an der Sonne ausrichten. Also es kommt nicht an diese optimalen Bedingungen ran. Und das zweite gute Modell ist eins von Hackett Solar mit der Gesamtnote 2,4. Das ist besonders günstig und der Winkel der Anlage, der lässt sich beim Anbringen auch einstellen. Ja, und dann gibt es noch ein weiteres Modell, das gerade noch so ein befriedigend erreicht, aber 5 bekommen eben gleich einen mangelhaft.
Also Augen auf beim Balkonkraftwerkkauf. Nicht, weil Solarkraft irgendwie schlecht oder nicht funktionsfähig wäre, sondern weil die Anlage natürlich am Balkon halten soll. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Das war's für heute mit dem Klima-Update. Wenn ihr uns gern hört, abonniert uns gerne und hinterlasst auch eine Bewertung. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.